sage, am Dienstagabend lade ich alle Freunde und Gemeindeglieder herzlich ein. Da haben wir einen gemeinsamen Abend unter dem Thema, unter der Richtung, wie können wir als Gemeinde geistlich weiter vorankommen, Reich Gottes in Heidelberg bauen. Am Dienstag um 19.30 Uhr, wir haben vor einiger Zeit einmal eine Reveal-Umfrage gemacht. Die Ergebnisse sind da und wir wollen uns damit auseinandersetzen und gemeinsam überlegen, wie können wir das jetzt wirklich in die Tat umsetzen und wie können wir dieses Reich Gottes in Heidelberg weiter vorantreiben. Also herzliche Einladung. Und gemeinsam wollen wir dann am Schluss dieses Abends das Abendmahl miteinander feiern und damit sagen, Herr, hier sind wir. Wir stehen dir zur Verfügung und nun gebrauche uns und mach Geschichte auch in dieser Stadt und nimm uns mit auf die Reise. Dienstagabend, ich lade Sie alle herzlich ein. Und ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber guter Herr, es muss noch alles gut werden, weil du auferstanden bist und weil du lebst, weil du regierst und weil du diesen ganzen Kosmos, diese ganze Welt und alle Menschen zu dir ziehen willst und dass wir mit dir eine lebendige Hoffnung haben. Und wir bitten, dass wir dir heute Morgen begegnen können, der eine da und der andere dort. Danke, dass deine Gegenwart das verheißt. Amen. Karl Theodor von Gutenberg, er klang an. Ich will da wenig zu sagen. Nur drei ganz kurze Gedanken. Wie schwer fällt es, Schuld zuzugeben? Wie schwer fällt es, Schuld zuzugeben? Das zweite, wie leicht fällt es, über andere herzufallen und Schuld zu kritisieren? Wie leicht. Und das dritte, wie menschlich doch Schuld ist, oder? So ganz alltäglich in unserem Alltag. Sollte er wieder eine Chance bekommen? Ich lasse jetzt nicht abstimmen. Aber mich interessiert an sich schon, wie diese Geschichte weitergeht. Mit seinem Versagen. Und ich bin an sich sehr froh, dass da in der Bibel Bezug zugenommen wird. Weil das hat so eminent viel mit meinem eigenen Leben und meiner eigenen Situation zu tun. Rembrandt hat einmal ein Bild gemalt, da geht es eben um die Verleugnung dieses Petrus. Etwas schwer zu entziffern, dort steht Jesus im Dunkel. Und Petrus ist im Licht. Und er verleugnet sich sehr lautstark, setzt sich von Jesus ab, um seine Haut zu retten. Und Jesus sieht ihn an. Jesus sieht ihn an. Und das steht noch zur Disposition, zur Klärung. Da war ja diese schreckliche Geschichte hier passiert. Petrus hatte vorausgesagt, Herr, und wenn sich alle an dir ärgern werden und Anstoß nehmen, einer nicht und das bin ich. Das heißt, auf einen kannst du dich verlassen. Der steht wie eine Eins zu dir und das bin ich. Und ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, alle Konsequenzen zu tragen. Und Jesus sagte ihm, Petrus, ehe der Hahn kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Herr, du täuschst dich in mir. Du weißt scheinbar nicht, was du an mir hast. Und dann passierte es doch. Da wandte sich Jesus um und sah Petrus an. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus sah Petrus an. Das ist ganz wichtig. Er schaute nicht an ihm vorbei. Er blickte nicht durch ihn hindurch, du bist jetzt Luft für mich. Er sah nicht auf ihn herab, verächtlich. Jesus behielt ihn im Auge aus Liebe. Auch den Versager. Jesus hielt an Petrus fest, trotz allem. Ihr Lieben, wir können uns vielleicht die innere Verfassung irgendwie vorstellen von diesem Petrus, oder? Ich habe den sterbenden Jesus allein gelassen. Wo es darum ging, um alles oder nichts, da habe ich total versagt. Und ich kann das nie mehr ungeschehen machen. Der ist tot. Und gegenüber Toten kann man nichts mehr revidieren. Diese Schuld und dieses Versagen bleibt ihm zeitlebens ein Brandmal im Gewissen. Versagt. Und dann das Unfassbare. Jesus lebt. Jesus lebt. Was für ein Grund zur Freude. Man könnte die ganze Welt umarmen. Unmöglich. Und doch wahr. Wie hätte Petrus dagestanden, wenn er als Einziger gestanden wäre? Als Einziger. Wie stünde er jetzt bei dem Auferstandenen und Auferweckten da? Dann wäre er wirklich dieser absolute Führer, auf den man sich verlassen kann und der dann auch noch steht, wenn andere fallen. Und nun steht er dem gegenüber, Auge in Auge, den er verleugnet hat. Und er weiß, die anderen Jünger, die haben nur die Flucht ergriffen aus Feigheit. Ich aber, ich habe ihn aktiv verleugnet. Aktiv bin ich gegen Jesus gestanden. Und dann steht er mit Jesus allein, Auge in Auge. Jesus hat ihn beiseite genommen. Habt ihr die Situation? Jesus und Petrus Auge in Auge, ganz allein. Ganz allein. Können wir nachempfinden, wie er sich hier gefühlt hat? Er hat sich geschämt. Ich bin unbrauchbar. Ich bin ein Versager. Und er hat Selbstzweifel. Wie geht Jesus mit Versagern um? Ob das wirklich so weit weg ist von meinem Leben? Ich habe nicht den Eindruck. Wem der Blick für das Versagen wirklich noch da ist, wer diesen Blick hat, ungetrübt. Wir lesen aus Johannes 21, nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die hier mich lieben, die anderen Jünger? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm: Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Und er sagte zu ihm: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Schafe. Jesus, das ist der Menschenkenner. Er weiß, wen er vor sich hat. Und er weiß, wer wir wirklich sind. Er spricht ihm an: Simon, Sohn des Johannes. Bei seiner Berufung hat er ihn anders genannt: Petros. Petrus, der Fels, auf den ich baue, du wirst einmal der Führer der ersten Christenheit sein. Jetzt nennt ihn Jesus anders: Sohn des Johannes. Jesus, darf ich das mal so sagen, er spricht ihn nicht dienstlich an. Er spricht ihn nicht in seiner Funktion an, sondern er spricht ihn als Privatperson an, als Menschen an. Simon, Sohn des Johannes. Es gibt ein Buch, das heißt, Wer bist du, wenn du nicht in der Gemeinde bist? Wer bist du, wenn du nicht in der Gemeinde bist? Oder wer bist du, wenn dich keiner sieht? Wenn dich keiner sieht, nicht in deiner Funktion sieht, nicht in der Rolle, die du in der Gemeinde spielst, wer bist du dann? Wer bist du dann in der Ehe als Ehepartner? Wer bist du als Vater und Mutter in der Familie? Wer bist du am Arbeitsplatz? Es ist so, als sollten wir durch diese Anrede Petrus, Sohn des Johannes, hören, dass Jesus um alles weiß, was uns als Person ausmacht, was uns zu einem unauswechselbaren Menschen macht. Auch das kennt er, was wir durch Vererbung in die Wiege gelegt bekommen haben und was wir nicht so ohne Weiteres abstreifen können. Er kennt auch das, was wir durch unser Elternhaus an Prägung mitbekommen haben. Und wir haben alle miteinander unterschiedliche Kinderstuben, oder? Jesus kennt unsere Veranlagung. Du bist der Sohn des Johannes. Er kennt unser Naturell. Er kennt unser Temperament. Und all das ändert sich nicht oder kaum, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Da werden oft Fehler gemacht. Und da wird auch manchmal, glaube ich, der Mund etwas zu voll genommen an der Stelle. Jesus beruft eben nicht nur eine bestimmte Sorte und eine besondere Blutgruppe zum Glauben und kann sie gebrauchen, sondern ganz normale Menschen, so wie der Mensch nun ist. Ihr lieben Freunde, und jemand hat einmal gesagt, den ich sehr schätze und der die Gabe auch so einer Seelsorge hatte, wer als Mimose ins Dasein getreten ist, der wird auch durch das zum Glauben kommen kein christlicher Elefant. Und wer die Haut eines Dickhäuters bekommen hat, das kann sein und das hat auch manchmal Vorteile, der wird auch durch den Glauben nicht automatisch so ein feines Seitenspiel, was man so umpusten kann und was sich hin und her schieben lässt. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Jesus kennt uns so, wie wir sind. Und er will uns so, wie wir sind, auch gebrauchen. Ich denke, das ist sehr hilfreich für jeden, der schon einmal unter seiner Veranlagung gelitten hat. Für jeden, der irgendwie mal sagt, wäre ich doch in einem anderen Elternhaus groß geworden. Dann wäre so vieles anders gelaufen. Das ist hilfreich für jeden, der sich aus seiner Haut raussehnt. Und der so werden möchte wie X oder Y. Wie viel Unzufriedenheit passiert hier? Wie viel Kraft geht da verloren? Und wie hilfreich ist und wegweisend ist dieses Wort für das Miteinander in der Familie. Für das Miteinander auch in der Gemeinde und im Hauskreis, wo man sich vielleicht manchmal schwer tut am Naturell des anderen, an seiner Eigenart. Und wo man sich wünscht, dass alle so wären, wie ich bin, so empfinden, so reagieren, so entscheiden sollte. Jesus sagt, Simon, ich kenne dich, du bist der Sohn des Johannes und du bist nicht der Sohn vom Sebastian und was weiß ich, du bist der Sohn vom Johannes. So will ich dich haben und so kann ich dich gebrauchen, so bist du mir recht. Ihr Lieben, wenn wir das sehen, dann gehen wir barmherziger mit uns selber um und barmherziger mit anderen Menschen um. Und ein zweiter Gedanke, Jesus als Seelsorger, er spricht mit uns über unser Versagen, aber wie ungemein liebevoll tut er das und wie unbarmherzig gehen wir Menschen manchmal miteinander um und mit der Schuld von anderen. Jesus spricht ihn an. Dreimal hat ihn Petrus verleugnet und dreimal fragt der Herr nach seiner Liebe. Die erste Frage, liebst du mich mehr als die anderen Jünger, die zielt ja auf sein großsprecherisches Verhalten Herr, und wenn sich alle an dir ärgern, ich niemals. Jesus fragt Petrus also mit der ersten Frage: Schätzt du mich jetzt auch immer noch, schätzt du dich jetzt auch immer noch höher ein als deine anderen Jünger? Das hat er doch gesagt, Herr. Den Grübler Johannes, den kannst du abschreiben. Bis der zu Potte kommt, da habe ich mich schon dreimal entschieden. Und den Softi Johannes, Herr, du kennst ihn doch. Das war sein Denken. Auf mich kannst du zählen. Ihr Lieben, ist das so weit weg von uns? Wir sagen das nicht, das hat man uns beigebracht, dass man das nicht sagt. Aber wir denken es doch oft. Auf mich ist doch viel mehr Verlass als auf Herrn so und so und Frau so und so. Ich bin doch besser und ich bin zuverlässiger, ich bin brauchbarer, ich bin geistlicher, ich bin weiter, ich bin treuer und. Jesus sagt, hast du mich mehr lieb als die anderen? Sagst du das jetzt auch noch? Im Griechischen, das ist ja die Ursprache des Neuen Testamentes, da wird das Zeitwort lieben mit zwei unterschiedlichen Worten benannt. Da ist einmal das ganz große, starke Wort Agape. Liebe in einem höheren Sinne. Das heißt, dass man sich willentlich zur Liebe entscheidet, die bis zur Feindesliebe geht. Aufopfernd, hingegeben, für den anderen ganz verschenkend und einsetzend. Das ist das Wort Agape. Und dann gibt es ein zweites Wort für Liebe, so ein kleines Wort, das heißt Phileo. Und das bedeutet, jemand freundschaftlich zugetan sein, ihn gern haben, ihn lieb haben und ihn wertschätzen. Jesus fragt den Petrus zuerst zweimal nach der ganz starken Agape-Liebe. Hast du die, Petrus? Die aufopfernde. Die willensstarke Liebe, die sich nicht abhängig macht vom Gefühl, ob jemand liebenswert ist, sondern die sich entscheidet zur Liebe. Und Petrus wagt in seiner Antwort nicht mehr so zu reden, das ist hochinteressant, sondern er antwortet Jesus immer mit dem kleinen Wort der Liebe. So ungefähr: Jesus, du weißt doch, dass ich dich gern habe. Du weißt doch, dass ich dein Freund sein will. Und dass ich dich und deine Nähe unbedingt brauche und mich danach sehne. Und dann setzt Jesus, der große Menschenkenner und der beste Arzt und Seelsorger, noch etwas tiefer an. Und hinterfragt den Petrus nicht bei der großen Agape-Liebe, sondern er fragt nach der kleinen Liebe. So ungefähr: Petrus, hast du mich gern? Hast du mich wirklich gern? Willst du wirklich mein Freund sein? Und Simon, willst du mich wirklich, so wie ich mich jetzt vorgestellt habe, als Gekreuzigten und Auferstandenen? Oder willst du einen ganz anderen Jesus haben? Simon, und brauchst du mich wirklich? Du starker Mann, der alles im Griff hat, brauchst du mich wirklich? Und dann heißt es, da wurde Simon traurig. Er hat das begriffen, wie Jesus mit ihm umgeht. Da wurde Simon traurig. Merkt ihr auch, wie der Mann innerlich zusammenbricht vor Jesus? Der bricht zusammen. Man kann das fast spüren hier. Ihr Lieben, hier sehen wir Jesus, den Seelsorger unseres Lebens auch an uns. Wie liebevoll und zart er mit uns umgeht. Er macht nicht die Augen zu. Er sagt nicht halb so schlimm. Er schaut genau hin. Und er spricht die Dinge genau an, auch wie in Johannes 8, als er mit der Ehebrecherin ganz allein Auge in Auge ist. Ganz allein. Das ist eine Parallele hierzu. Aber wie liebevoll und zart er das macht. Und trotzdem bis auf den Grund schaut. Bis in den Keller unserer Seele, bis zu dem Eingemachten, darf ich es mal so sagen, bis dahin, wo manchmal die Leichen im Keller liegen. sorgsam gepflegt. Da, wo es drauf ankommt. Lieben, so möchten wir manchmal Jesus gar nicht begegnen, oder? Sondern vielleicht mehr, Jesus, du darfst uns ein bisschen nass machen. Oder du darfst uns ein bisschen waschen, aber du darfst uns nicht nass machen. So heißt es. Ich glaube, dass das Petrus wehgetan hat und dass das gebrannt hat, Auge in Auge Jesus gegenüberzustehen. Aber es ist ein Schmerz, der die Gesundung einleitet und der im Tiefsten diesen Mann verändert, ganz im Tiefsten diesen Mann verändert und einen anderen Petrus hervorbringt. Hier schmilzt seine fromme Selbstgerechtigkeit. Hier schmilzt seine religiöse Selbstgefälligkeit. Und dieser lieblose Richtgeist und der Stolz, den er hat, und dieser Hochmut, dass er besser sei als andere, der schmilzt hier in der Begegnung mit Jesus. Ihr Lieben, darf ich einmal ganz persönlich fragen, warum ändert sich oft so wenig in unserem Leben? Warum ändert sich oft so wenig ganz tiefgreifend im Leben? Ganz tief. Warum geben wir uns oft mit frommen Trostflästerchen und frommen Anstrichen so leicht zufrieden? Warum kommt es so wenig zu Durchbrüchen? Zur Veränderung des Verhaltens in unseren Beziehungen, in den Ehen, vielleicht auch irgendwo im Miteinander, in der Arbeitsstelle oder auch in der Gemeinde. Warum so wenig? Könnte es nicht auch daran liegen, dass es in unserem Leben nicht zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Jesus kommt? Dass Jesus mit uns allein sein kann? Dass Jesus mich auch mal auf die Seite nehmen kann und er redet ganz persönlich zu mir über das Eingemachte, über das, um das ich weiß, worum kein anderer weiß, über das, was ich wirklich bin als Person abseits von der Öffentlichkeit. Ihr Lieben, wie sieht das aus? Wann sind wir zum letzten Mal mit Jesus allein gewesen? Hat Jesus die Chance, mit dir unter vier Augen zu reden? In der Stille. Da legt er den Anker an. Und darf er auch so ganz persönlich seinen Finger auf die berühmten, wunden Stellen legen? Er will es tun. Damit wir an der Stelle auch beginnen, heil zu werden. Heil zu werden. Jesus möchte dich in der Tiefe deiner Existenz berühren und da heilen, da beginnen. Geben wir Jesus die Chance, mit uns unter vier Augen zu reden? Diese Zeit hat niemand. Die müssen wir uns nehmen. Aber eins dürfen wir wissen. Er hat Zeit. Er hat Zeit. Und er möchte vielleicht schon längst mit dir das Gespräch aufnehmen. Und du weichst ihm aus. Herr, ein bisschen fromm waschen kannst du mich, aber mach mich nicht nass dabei. Jesus möchte dir tiefer begegnen. An der Wurzel begegnen. Und dann wird auch etwas im sichtbaren Bereich sichtbar und anders. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Früher glaubte er besser zu sein, als Jesus ihn kennen würde. Und jetzt macht Jesus nichts mehr an sich selber fest. Er hat sich jetzt einmal kennengelernt, wer er ist und wozu er fähig ist. Herr, ich will nicht mehr von mir reden und auf mich bauen. Und ich will auch nicht mehr für mich selber die Hand ins Feuer legen. Ich habe einen Blick in mein eigenes Herz gemacht. Ich habe einen Blick dafür bekommen, wer ich werden kann, wenn ich unter Druck komme. Unter Druck komme. Hier an dieser Stelle wird sein Hochmut, sein Stolz durch die Karfreitagserfahrung zerschlagen und alles Bauen auf die eigene Person, auf seinen Charakter, auf seine Stärke und Moral ist ihm zerschlagen. Und Petrus macht nichts mehr an sich fest, er macht alles an Jesus fest. Und er sagt, Herr, du kennst mich und du siehst mich, dass ich ein Wackelkandidat bin. Herr, du weißt um das Auf und Ab meiner Gefühle. Herr, du kennst mich durch und durch. Da wurde Petrus traurig. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt, wo Jesus einen beiseite genommen hat, weg von allem Funktionieren, allem frommen Funktionieren vielleicht, und mit uns das Gespräch aufgesucht hat. Wir Auge im Auge ihm gegenüberstanden und er uns so eine Reise ins eigene Herz hat machen lassen. Das ist manchmal nicht schön, zugegebenermaßen, aber das tut gut und das ist ungemein heilsam. Ungemein heilsam, dass ich mich besser kennenlerne und du dich besser kennst. Er braucht es nicht. Er kennt uns durch und durch. Aber dass ich mich kennenlerne, das ist so entscheidend. Und wo wir uns mal den Mut haben, uns sagen zu lassen, wie er, dieser liebevolle Herr, uns wirklich sieht. Und wo er uns dann auch diese Frage stellt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Wo er nicht nach der Anständigkeit fragt, wo er nicht nach der Fassade fragt, wo er nicht nach dem Dienst, nach dem Opfer, nach dem Erfolg und so weiter fragt, sondern diese Frage, hast du mich lieb? Stellt übrigens ein Mann einem anderen Mann, so nebenbei gesagt. Hast du mich lieb? Das ist eine ganz komische Frage, oder? Das ist irgendwie eine ganz komische Frage. Hast du mich lieb? Aber eine Frage, deren Gewicht man sich nicht entziehen kann. Und eine Frage, die du mit nach Hause nehmen solltest und ihm antworten. Hast du mich lieb? Das ist eine Frage, die Jesus heute Morgen jedem hier in diesem Raum stellt. Hast du mich lieb? Eine Frage, die das Innerste meint, die den Antrieb unseres Lebens kennzeichnet. Vielleicht macht sie uns traurig wie den Petrus hier. Aber dann ist das eine göttliche Traurigkeit, eine gottgewollte Traurigkeit mit unendlich viel positiven Folgen. Hast du mich lieb? Das ist ja andererseits und gleichzeitig eine Frage, die uns bewusst machen kann, wer nach meiner Liebe fragt, dem bin ich nicht gleichgültig. Dem bin ich nicht Luft, der schreibt mich nicht ab. Der interessiert sich noch für mich, egal was in meinem Leben passiert ist und von dem vielleicht noch niemand etwas weiß. Der mich fragt, hast du mich lieb? Dessen Liebe ist mir sicher, egal was ich geleistet habe. Der ist immer noch in mich verliebt. Ich glaube, gerade auch in Zeiten der Niederlage sollten wir diese Frage uns gefallen lassen, hast du mich lieb? Die führt in eine ganz neue Geborgenheit, in eine ganz neue Befindlichkeit. Hier an der tiefsten Stelle legt der Herr seinen Anker an. Und das ist die Wende im Leben des Petrus. Der ist auch nachher nicht fehlerlos gewesen. Kann man in Galater 2 nachlesen und so weiter an vielen Stellen. Der ist nicht fehlerlos gewesen. Nein. Aber hier bekommt er ein neues Herz. Und eine ganz tiefe Demut. Eine tiefe Demut. Und eine neue Abhängigkeit von Jesus. Eine neue Abhängigkeit von Jesus. Er möchte alles von ihm erwarten. Und damit bin ich beim letzten. Jesus als unbegreiflicher Herr, er will den Petrus, er will uns trotz allem in seinem Dienst behalten. Trotz allem in seinem Dienst behalten. Petrus, weide meine Schafe. Was muss den Mann das berührt haben, der mit einem Fußtritt gerechnet hat, mit einer Abrechnung, mit einem Kopfwaschen? Und solche Versager kann ich nicht gebrauchen. Und Jesus sagt dem Petrus, jetzt bist du mir recht. Weide meine Schafe. Das hat den Mann umgehauen. Ich spüre das. Dass er Vergebung brauchte, wenn es die überhaupt noch für seine Sachen gab, das war ihm klar. Aber Vergebung heißt nicht automatisch, du bist weiterhin brauchbar für mich. Das sind zwei Paar Schuhe. Ihr Lieben, was haben wir für einen einzigartigen Herrn? Dieser Herr vergibt nicht nur und der wäscht nicht nur von Sünde rein, sondern der beauftragt auch neu. Ich weiß nicht, wie du dieses so verstehst, weide meine Lämmer. Ob das Last ist für dich, wieder dienen, oder ob das etwas ganz Großes und Einzigartiges ist, dass dieser Herr mich nicht nur freispricht, sondern sagt, so wie gegenüber dem verlorenen Sohn, ich setze dich voll in die Würde ein, trotz allem. Und du bist mein Mann und du bist meine Frau. Sei mein Nachfolger und werde mein Mitarbeiter. Das ist eine ganz neue Chance für diesen Mann. Damit konnte er wirklich nicht rechnen. Kennt ihr solche Situationen? Ich kenne die. Ich kenne solche Situationen, wo ich in meinem Büro sitze und wo mir auch so manches durch den Kopf geht oder du schaust zurück und du siehst hier und da dein Versagen, auch wo das andere vielleicht nicht gesehen haben. Du siehst es und du denkst, Mensch, eigentlich bist du doch für diesen Jesus unbrauchbar. Was du dir so geleistet hast oder was du manchmal denkst, für den Chef aller Chefs kommst du doch nicht mehr in Frage. Und wie dann dieses von diesem Herrn kommt, von diesem wunderbaren Herrn, ich verdamme dich nicht, geh hin und lebe. Und sei und bleibe mein Mitarbeiter. Das ist unverhoffte, unverdiente Gnade. Und die motiviert einen, sich an Jesus zu verschenken und mit ganz großer Freude im Dienst zu bleiben. Übrigens, zweimal spricht Jesus hier, weide meine Schafe, und einmal spricht er, weide meine Lämmer. Und damit meint er die kleinen Schutzbedürftigen. Merkt er, die liegen Jesus am Herzen. Jesus schenkt uns immer wieder diesen Blick nach unten, zu den Lämmern, zu den Menschen, die besonders Nöte haben, zu den Menschen, die besonders schwach sind, zu Menschen, die schuldig geworden sind, die hilflos sind, die verirrt sind, die verloren sind. Sie liegen ihm besonders am Herzen. Und Jesus sagt ihm, Petrus, jetzt habe ich den Eindruck, bist du auch für diese Lämmer, für diese kleinen Lämmlein und die Schäfchen der Richtige. Bisher wärst du über Leichen gegangen. Du hättest sie rasiert. Du hättest sie fertig gemacht in deiner Stärke. Du hättest sie abgeschrieben. Du hättest sie verurteilt. Du hättest stolz von oben herabgeschaut. Wie kann man nur so schuldig werden? Aber jetzt, wer du weißt, wer du bist und wie du sein kannst, und dass allein ich dich, Jesus, festhalte, da wirst du ein anderer sein in der Begegnung mit Menschen. Einfühlsamer, warmherziger, liebevoller und damit auch brauchbarer. Hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. Ihr Lieben, vor Menschen können wir uns manchmal Versagen nicht leisten. Dann folgt die Abrechnung und manchmal das Abschreiben auf dem Fuß. Bei Jesus ist das anders. Neue Chance für Versager. Er sieht uns liebevoll an und er schenkt Vergebung und gibt jedem eine neue Chance und sagt, du, eins sollst du wissen, ich will auch auf dich nicht verzichten in meinem Reich. Was für ein Herr und was für ein österliches Nachgespräch. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wo und wie Jesus heute zu dir gesprochen hat. Aber wir möchten es heute auch so machen wie am letzten Sonntag, dass wir einfach die Möglichkeit bieten, auf das Gehörte zu reagieren. Zu reagieren. Vielleicht brauchst du den Zuspruch ganz neu, dass dir deine Schuld vergeben ist und dass sie auch Jesus mit ans Kreuz genommen hat. Vielleicht möchtest du aber auch Jesus antworten und sagen, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich danke dir, dass du eine solche Geduld mit mir hast. Ich brauche dich mehr als alles andere auf dieser Welt. Vielleicht möchtest du aber auch heute neu gesagt bekommen, von ihm dir sagen und zusprechen lassen, du bist mir, Jesus, unwahrscheinlich wichtig. Und du sollst mein Jünger und mein Mitarbeiter sein, egal was passiert ist. Und du möchtest dich neu senden und segnen lassen in diesen Dienst. Wir wollen es jetzt so machen, dass wir eine Zeit haben, in der wir unseren Herrn anbeten mit einigen Liedern. Und dass ihr dann, wer diesen Impuls hat und gerne für sich beten oder sich segnen lassen möchte, nach hinten geht. Dort werden einige Personen sein, mit denen könnt ihr kurz reden. Und die möchten gerne mit euch beten und euch segnen. Für das, was Jesus vielleicht heute Morgen auf euer Herz gelegt hat. Mach von diesem Angebot Gebrauch. Und nun lasst uns aufstehen und miteinander singen. Bitteschön.